Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Intro-Musik. Flo, Torge und Flo.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit dem Besten. Ihr habt ihn schon gehört. Flo ist am Start, ich bin am Start. Und allen voran, Flo, was haben wir uns dabei gedacht, wöchentlich eine Folge rauszuhauen? Jetzt sitzen wir hier in deinem Lazarett nach deiner Nasen-OP und nehmen Podcast auf.
Ja, nur richtige Entscheidung, ne? Wie gesagt, ich habe hier, also man wird mich schniefen hören, ja, ist so.
Und, ja, kleiner Disclaimer dafür, also wenn da von Flo irgendwie merkwürdige Sounds kommen, dann sorry, aber damit müssen wir alle diese Folge leben, glaube ich.
Ja, wenn es euch stört, ne, deal with it, ganz ehrlich, ich habe zwei Stäbe in meiner Nase, die so lang sind wie meine Finger. Mich stört das, glaube ich, mehr als die Zuhörer da draußen. Aber es gibt ja Schmerzmittel und so und fiebertechnisch und schwindeltechnisch bin ich jetzt ja auch schon wieder viel besser am Start als noch vorgestern, wo Johanna mich gefühlt vom Sterben bewahrt hat, als ich gar nichts machen konnte. Aber ja.
Da war es. Und ich werde keins davon rausschneiden. Sorry.
Ich atme halt mega laut, weil meine Nase ist halt wirklich groß gerade, weil da diese Stäbe drin sind, die meine Nasenflügel spreizen. Und ich sehe gerade, dass du deine Nase auch so aufplusterst.
Ne? Du, ich muss es ja genießen. Ich kann es.
Get on my level. Wenn ich meine Nasenflügel bewege, dann fange ich an zu bluten. Deswegen tue ich das erstmal nicht. Aber ansonsten, ja, gerade passiert nicht so viel, ne? Krankgeschrieben, darf man dauernd zum HNO-Arzt, darf man Nasenduschen machen und mir so die Sache mit der Creme, das muss ja auch jeder Mensch jetzt nochmal hören.
Nein, das muss keiner wissen. Können wir das nicht einfach überspringen, Flo? Dir geht's super und wir skippen einfach dazu, wie es mir geht.
Ich habe so Bepanthen-Creme bekommen, die ich in meine Nase machen muss, damit die halt schön feucht gehalten wird. Du brauchst doch gar nicht auf die Uhr zu gucken, um zu schauen, wann du diesen Satz hier rausschneidest, ja? Weil das Ding bleibt drinne. Das ist nämlich wichtig, ja? Dann lernt man auch nochmal was hier über die Anatomie des Körpers. Auf jeden Fall, long story short, ich packe mittlerweile so viel Creme an die Nase, dass sie aus meinen Augen wieder rauskommt. Das ist so, als ob meine Augen sich selber salben.
Wir werden so viele Abos verlieren durch diese letzten 2 Minuten.
Ich hab richtig weiche Haut um die Wangen rum jetzt bekommen, weil da diese Creme einfach rausläuft. Ja,
wunderschön.
Total toll. Ja, und ich rieche halt wie so ein, weiß ich auch nicht, ey, so ein Hospiz nach dieser alten Menschen-Wundpflegesalbe. Wie geht's dir?
Ja, danke. Also um da mal ein bisschen Kontrast reinzubringen, mir geht's gut. Soweit. Ich kann mich nicht beklagen. Weiterhin würde ich mich freuen, wenn der Sommer langsam kommt. So, aber ich habe schon mal reingeguckt. Es ist zumindest nicht mehr in der 7-Tage-Vorschau alles voll mit Regen und Gewittern. Aber das war jetzt am Wochenende auch echt krass. Ne? Ich war in Cuxhaven, so Family besuchen. Und es hat einfach die ganze Zeit gewittert. So. Freitagnacht gewittert, Samstag den ganzen Tag gewittert, immer mal wieder so kurze Pausen, wo es in einer Stunde richtig schönes Wetter war und dann irgendwann wieder Weltuntergang und wieder durch die Nacht gewittert und geblitzt und sowas. Also hätte ich mitgezählt, ich hätte irgendwie bestimmt 80 Blitze gesehen oder mehr. So, das war echt krass. Ja, aber deswegen, ich würde mich freuen, wenn das jetzt meinetwegen auch noch 1-2 Mal hier in Hamburg runterkommt und wenn wir dann noch mal ein bisschen was Zeit verbringen können, aber eben draußen, das wäre schön.
Ja, oder? Also ich meine, ein bisschen gönne ich euch jetzt, dass das Wetter so blöd war in Cuxhaven, weil ihr immer hatet, wie das Wetter in Hamburg ist. Weil hier war es okay. Hier hat auch ein bisschen geregnet und gewittert, glaube ich, aber es war nicht so schlimm. Ich habe eh nichts mitbekommen, weil ich halb bewusst auf der Couch lag. Aber ich habe gestern beim Bäcker Törtchen geholt.
Törtchen? Das klingt ja deutsch.
Ja, nee, so Nachas.
Portugiesisch. Okay, klingt das portugiesisch, okay.
Auch richtig seltsam, ne? Ich habe portugiesische Törtchen beim italienischen Café geholt. Alles ist strange. Und da hat es geregnet. Aber es war nicht so schlimm. Auf jeden Fall, Da hatte ich gerade wieder mein Schmerzmittelaussetzer. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Und ich gebe dir auch recht, es wäre schön, wenn wir wieder richtig schönes Wetter hätten. Dann könnten wir auch mal wieder draußen irgendwie grillen oder draußen Pizza essen und einfach draußen
sein. Das ist so. Und gut, aber ich meine, solange wir irgendwie dazu manchmal verpflichtet sind, drin zu sein, ist das natürlich auch schön. So, ich meine, wir haben uns letzte Woche getroffen auf eine spontane Runde Monster of the Week. Ne? Das war ja auch schön, falls du dich noch dran erinnerst, quasi ein kleines, dein letzter Abend vor dem Krankenhaus.
Das war auch ein blödes Adventure, ne? Ist so. Da war ich nicht zufrieden mit mir danach.
Nicht?
Weil ich halt im Kopf einfach nur gedanklich da war, dass irgendwelche fremden Menschen mir spitze Dinge ins Gesicht stecken werden. Das habe ich nicht so gefeiert. Und auch diese ganze Betäubungs-Narkose-Geschichte hat mich ein bisschen unruhig gemacht. Und dieses Adventure, das wir da hatten, fand ich, war jetzt einfach nicht so toll geschrieben, weil diese roten Heringe mit den Aliens und dann diesem komischen Minotaurus-Zeug fand ich ein bisschen drastisch für so eine kurze Session. So.
Ja, also da, von den Malen, die wir gespielt haben, gebe ich dir recht, war das jetzt auch nicht so die coolste und interessanteste Story, aber trotzdem war das schön, einfach mal wieder zu spielen. So einmal
ja,
so
das,
zum,
das voll.
Zum Hintergrund, als Flo irgendwann dieses Pen-and-Paper-RPG Monster of the Week rausgekramt hat, hast du damals schon irgendwie so 10 kurze Stories, glaube ich, rausgesucht und mit jeweils einer kurzen Inhaltsangabe. Und seitdem arbeiten wir uns mal wieder alle paar Wochen dann eben durch eine davon durch. Und bisher waren eben alle richtig cool und überraschend. Ja, und diese war jetzt halt aus unserer Meinung eben am schwächsten so, ne? Und da ging es eben um, vermeintlich wurde dargestellt, dass eben Kids entführt worden sind durch eben Aliens, weil da irgendwelche Zeichen in den Kornkreisen waren. Ja, aber am Ende war das halt ein Labyrinth mit einem Minotaurus und so. Ja,
dieser komische NSC-Alien-Forscher und so, ne? Aber da kommt man auch wieder zu Worldbuilding und wie baut man ein Adventure und ein Abenteuer an die SpielerInnen da draußen. Ganz ehrlich, wenn ihr eine One-Shot macht, die nur 3 Stunden gehen sollte, macht keine roten Heringe. Also keine falschen Gänge, die nirgendwo hinführen und dann muss die Gruppe wieder zurück und dann von da weitermachen.
Ja, das stimmt.
Das ist blöd.
Das stimmt. Das war wirklich für so einen Abend, für eine One-Shot, ist sowas dann wirklich manchmal hinderlich, weil klar, du willst dann irgendwie in diesen 2 Stunden, maximal 3 Stunden einfach deinen Spaß haben und durch die Geschichte kommen irgendwie. Und wenn du dann irgendwie eine Stunde irgendwie umsonst irgendwie irgendwas erkundet hast oder sowas, dann ist das halt auch blöd und für dich sicherlich als Spielleiter auch irgendwie schwierig, dann die Leute auf den richtigen Weg zu bringen. Ne? Aber trotzdem hat das Spaß gemacht, das war cool. Ich habe am Wochenende auch wieder mit meiner Freundin ein bisschen Magic Commander gespielt.
Mit den D&D-Decks.
Mit den D&D-Decks, so, ne, und das war cool. Ja, und jetzt sitzen wir hier in deiner Wohnung das erste Mal zum Aufnehmen.
Ja.
Wie gesagt, in deinem Lazarett hier.
Es halt ein bisschen.
Vielleicht halt es ein bisschen, das höre ich dann später erst, wenn ich dann die Folge zusammenschneide, aber ja,
trotzdem. Lass dich bitte nicht davon stören, wie ich gerade meine Blutung hier stelle.
Nee, das ist alles gut, mach mal und tu dir keinen Zwang an. Gott, eine schlimme Folge. Nee.
Oh, das ist aber echt ziemlich rot. Ich würde sagen, herzlich willkommen und fühl dich wie zu Hause, aber nee, ist ein bisschen eklig alles gerade so mit Nase. Aber doch fühle ich hier sehr willkommen.
Entspann dich. Mir geht's gut, du hast mir eine schöne Limo gemacht, da freue ich mich drüber. Und
Das Rezept habe ich von Johanna, das ist richtig geil. Halbe Zitrone, eine Limette, ganze Zeug ausquetschen und dann mit so gefühlt 2 Esslöffeln Holundersirup aufgießen mit kaltem Wasser, Eiswürfeln und dann ein paar Mal Minze auf die Tischplatte klopfen und da reinpacken.
Crazy.
Geil. Wirklich richtig gut.
Crazy. Was auch geil ist, ist unser Discord, den wir so ein bisschen umgestylt haben. Also wir sind immer noch nicht ganz fertig. Das dauert alles ein bisschen lange, weil jetzt natürlich auch diese Geschichte mit Flo's OP jetzt genau in den Zeitraum reingerutscht ist, wo wir uns eben um den neuen Discord so ein bisschen kümmern wollten. Wie gesagt, wenn ihr da jetzt länger nicht drauf wart, gerne mal reingucken. Also, euch wird wahrscheinlich nur ein Channel angezeigt, die Serverinfo. Da müsst ihr einmal so einen kleinen grünen Haken betätigen, damit ihr da quasi freigeschaltet werdet. Das hat Flo auch in der letzten Folge schon einmal gesagt. Da könnt ihr nochmal reingucken. Es gibt auf jeden Fall ein paar Räume da zum Austauschen. Wir müssen da nochmal ein bisschen was säubern, weil da eben in diesem Paket, was wir da uns da reingeballert haben, noch 2, 3 Bots sind, die uns auch irgendwie nicht helfen und zu viel sind.
Ja.
Und da gehen wir nochmal bei und dann, aber es ist total schön. Da sind auch schon wieder ein paar neue Leute drauf, die sich da vorgestellt haben.
Ja, herzlich willkommen an die Neuen.
Genau.
Und ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt diesen grünen Haken haben, weil der hält diese blöden Pornobots raus. Ne?
Ja, ja.
Weil wir hatten ja schon 2 oder 3. Das ist ja auch, ich finde das ja richtig komisch, dass du so einen deutschen mini-kleinen Nischen-Pen-and-Paper-Discord aufmachst. Ja, und dann hast du da am Anfang, keine Ahnung, lass es 10 Mitglieder gewesen sein. Ja. Und schon hast du Pornobots.
Ja, das ist merkwürdig.
Die wir dann immer wieder so aktiv wegbannen
aber
dürfen.
Du hast halt auch sicherlich auf Instagram, wenn du deinen Account frisch aufmachst, hast du da auch sofort irgendwelche Bots, die dir folgen und sowas. Ne? Also das ist einfach, ich meine, so ist das Internet und da kannst du nichts gegen machen. So,
nee, natürlich
aber
nicht. Eben kannst du einen Filter einbauen und
genau,
sowas.
Ja, aber natürlich ist so eine Mechanik jetzt super dafür. Deswegen seid da alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen und um sich da über Pen and Paper oder über Haustiere zu unterhalten.
Oh, ich liebe ob den Haustier-Channel,
der ob wächst. Ob das jetzt eine Ameise oder ein Hund ist.
Ja, ist doch egal. Jedem das seine, was halt einfach passt und so. Ich finde Ameisen ja auch total spannend. Ich glaube, ich habe jetzt auch einmal, als ich so voll war, so richtig lange zugemüllt über Ameisen, Wüstenameisen, über diese Armee-Ameisen. Mhm. Das war, als mir so richtig langweilig war, war auf der Arbeit und ich so eine endlos lange Reportage über Ameisen geguckt habe. Und das ist ja dieses komische, triviale Wissen, das ich niemals wieder brauche. Und deswegen ist es mir ja so wichtig, so viel wie möglich davon zu haben. Und da bin ich wie so ein Müllschwamm. Ne? Ich nehme das auf, ich finde das geil. Und dann muss ich das halt. Ja, da tust du mir ja auch manchmal so ein bisschen leid, dass du irgendwie ein Freund von mir bist. Ne? Weil du bist dann auch wie mein Ventil. Ja? Und ich habe jetzt, ich weiß es nicht, 3-4 Stunden diese Woche damit verbracht, wirklich dumme Sachen zu lernen. Und dann muss ich sie ja an dich weitergeben. Das ist ja wichtig. Dieses Wissen muss ja auch
geteilt werden, natürlich.
Und das muss ja dann auch immer noch geschärft werden und vielleicht sogar mal benutzt werden. Keine Ahnung.
Im besten Fall.
Also kauf dir bitte keine Ameisen, ne? Oder tu es, aber sei nicht wütend auf mich, wenn die bei euch ausbrechen.
Nee, aber um nochmal darauf zurückzukommen, also was Ventile angeht, ich bin auch dein hoffentlich liebstes Ventil, was Pen and Paper Infos angeht. Und deshalb wollen wir mal gucken, was du mir als Anfänger in diesem Bereich heute nochmal so ein bisschen näher bringen kannst. Und wo wollen wir anfangen? Ich meine, im Discord ist ja auch einmal das Thema Mutantia Null angesprochen worden.
Ja.
Ist das was, wo wir mal was kurz ausholen können? Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist dieser Begriff ja auch schon ein paar Mal in dem Podcast gefallen. Weil das ja nicht nur ein, also verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ein für sich stehendes Pen and Paper RPG ist, sondern eben auch ein Pen-and-Paper-System quasi eingeführt hat, was eben dann von anderen RPGs quasi als Grundlage benutzt wird.
Ja, das kann man so sagen. Es ist ein bisschen komplexer als das.
Dann sind wir in diesem Podcast falsch, Leute. Wir brauchen hier nur die einfachen
Nee, aber ja, was Mutantia Null gebracht hat, war die Mutantia Null Engine. Ja, das ist also Was ist eine Engine? Das ist halt das System, wenn du dir jetzt Dungeons and Dragons vorstellst, hast du diese polyhedralen Würfel, D20 und Co. Und das ist sozusagen das System, auf dem läuft D&D. Das ist dein Linux. Ja? Und auf deinem Linux läuft D&D. Und jetzt ist Mutantia Null ein anderes Betriebssystem, worauf halt das Spiel läuft. An sich ist es ja das Gleiche, ne? Ob du jetzt keine Ahnung, Windows, Apple oder Linux vergleichst, es sind alles Operating Systems, ne, irgendein OS und damit stellst du was dar. Und am Ende tun wir alle die gleichen Sachen und schreiben E-Mails und basteln da Dinge und surfen im Web. Und das Gleiche hast du auch bei einem Rollenspiel, weil du spielst ein Rollenspiel. Du stellst es meistens halt nur irgendwie anders dar, wenn du ein anderes System benutzt für sowas. Und da hat man sich verabschiedet von den polyhedralen Würfeln und du kennst das System nämlich aus Alien.
Right.
Denn Alien ist auch von Free League und die haben dieses System genommen und noch ein bisschen weiterentwickelt mit der Stressmechanik, die Mutant so nicht hat. Und da hast du halt dieses Würfelsammeln, sag ich mal, dieses Dice-Pool-System, dass du halt mehrere 6-seitige Würfel würfelst und je nachdem, wie die fallen, hast du halt Erfolge oder nicht. Und das wurde damals so gut angenommen, dass Mutantia Null, da kommen wir gleich zu, krass gewachsen ist. Ey. Da ist schon viel Dünger in dieses Spiel geflossen.
Okay.
Und es jetzt wirklich viele Systeme gibt, die halt auf dieser Engine basieren oder sie auch einfach, die nicht von Free League sind, die das einfach mal eisenhart geklaut haben. Ne?
Also ist das, würdest du sagen, wenn jetzt andere Systeme bei Mutantia Null und bei Free League quasi klauen, ist das das Gleiche, wie wenn du zum Beispiel Pathfinder bei D&D geklaut hat?
Ja, sie ist ja wieder die Sache,
Oder mache ich damit jetzt irgendwie so ein Fass auf?
Nee, die haben ja nicht geklaut, weil es war ja irgendwann open. Ne? Irgendwann durftest du ja nehmen. Und dann kam ja auch Paizo und dann kam ja Pathfinder.
Okay, das war dann quasi voll in Ordnung so. Aber das, was Freak gemacht hat, die haben das gebaut quasi und das aber nicht freigegeben und es wurde trotzdem adaptiert.
Ja, weil hier ist dann die Sache, ne? Klar, das System. Wenn du jetzt, ich will auch nicht wecken, welches Spiel so funktioniert. Aber sagen wir einfach, es gibt ein Spiel, ja, und die Regeln sind, nicht die Regeln, aber die Würfelmechaniken sind verdächtig ähnlich wie Mutantia 0, ja. Die würfeln aber jetzt nicht mit sechsseitigen Würfeln, sondern die haben Würfel, die sechs Seiten haben, aber die Zeichen sehen anders aus.
Okay.
Da sind jetzt keine Ahnung, keine sechs Kreise drauf, sondern sechs X. Ist natürlich eine komplett andere Geschichte.
Na klar, logisch, genau. Was ganz anderes.
Du siehst schon, wo das hinführt. So. Ich glaube, da war das sogar so, dass der Würfel sechs Seiten hat und auf nur auf dem Sechserfeld ist ein Symbol und der Rest ist einfach leer.
Weißt du, ganz kurz mal eben, weißt du, was eine geniale Idee gewesen wäre? Sich den sechsseitigen Würfel patentieren zu lassen.
Ja, aber ein Patent kannst du nicht lange halten.
Ey, Rittersport schafft das auch mit seinen quadratischen Schokoladentafeln.
Ich werde jetzt einfach mal richtig hart behaupten, dass Rittersport mehr Kapital hat als Rollen mit dem Besten.
Ja gut, aber wir haben auch nicht den sechsseitigen Würfel designt.
Nein. Nee, aber die hatten halt dann diesen Würfel, der hat halt sechs Seiten. Fünf Seiten sind leer, auf einer Seite ist halt ein Emblem. Und wenn das fällt, hast du einen Erfolg. So. Böse Zungen, mich eingeschlossen, würden sagen, ey, das ist genau das gleiche System. Ja, ich habe das nur geklaut und von fünf Seiten der Würfel einfach das Emblem abgekratzt. Andere Leute sagen, oh, das ist ja voll kreativ und richtig toll, dass die das machen und whatever. Ich denke mir immer, wenn die Spiele Spaß machen und sie funktionieren und man sich nicht zu sehr wirtschaftlich gegenseitig wehtut, freue ich mich einfach über jedes Spielsystem, was halt in unseren Kosmos hier geworfen wird. Ne?
Absolut.
Ja, und passend zum System gibt es das Spiel Mutantia 0 und das ist ziemlich cool.
Was kannst du mir denn dazu erzählen? Also weil ich, klar, wenn ich irgendwie das Wort Mutant höre, dann denke ich als allererstes gerade natürlich auch popkulturell vorbelastet an die X-Men. So, und wenn ich das Jahr 0 höre, dann hört sich das an, als wäre das jetzt vielleicht der Anbeginn der Mutanten, der Beginn der X-Men. Aber das ist jetzt alles total ins Blaue geraten, weil ich habe keine Ahnung und jetzt bitte ich dich, wie man es erklärt vielleicht, was so ein bisschen die Backbone, das Rückgrat von Mutantia Null ist und, oder was das da für eine Story geht, worum geht's, wann spielt das, wie spielt das?
Ja, ich mach's mal irgendwie aus dem Hinterkopf, ich will da auch jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass alles so genau stimmt, aber alternative Gegenwart, Zukunft, letztendlich irgendwie egal. Und es gab Corona, also nein, es gab nicht Corona, es gab so eine blöde Seuche, ne? Und es sind extrem viele Menschen gestorben, ein Großteil der Bevölkerung ist gestorben, bla bla bla. Und die Reichen und Schönen haben sich so Arcs gebaut, also so Safe-Plätze, ihren kleinen Safe-Space, so wie Tom mit MySpace, sind halt da hingegangen, um da sicher zu sein. Ja? Aber das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, eine Kuppel im Stadtpark, ne? Und da ist alles gut, sondern so eine von diesen Teilen ist auf dem Meeresboden. Eine ist irgendwie im Weltraum. Eine ist irgendwie, glaube ich, im Himalaya oder so. Also an schon sehr secluded areas, so wo die dann safe sind. Und dann war alles gut. Natürlich war dann nicht alles gut, weil es halt immer noch die Menschheit ist und sich dachten, ey, hier ist voll die Seuche, alle sind tot, wir haben uns jetzt mega getrennt, wir sollten jetzt nur noch richtige Entscheidungen treffen, damit es alles wieder funktioniert. Und haben natürlich einen nuklearen Krieg angefangen.
Zwischen diesen Arcs dann.
Ja, natürlich. Irgendwie haben sich dann alle auf die Fresse gehauen, irgendwie war alles tot und blöd und bla. Und dann kam halt irgendwann das Jahr Null, als das Spiel spielt halt dann, wenn das zu Ende ist.
Der Krieg zu Ende ist.
Genau, zwischen diesen, ich glaube, Titan Corporations, Titans heißen die, ist letztendlich auch egal. So, und jetzt hast du halt dieses Problem, du hast diese Mischung aus, die Luft bringt dich um wegen dieser Seuche. Und irgendwie bringt dich der Rest halt auch um, weil der ganze Planet ist einfach dieser verstrahlte Haufen Mist mittlerweile. Und es gibt nicht mehr so viele Menschen. Da kommen aber die Mutanten ins Spiel, das sind dann Leute wie du und ich, die halt irgendwie mutiert sind und deswegen tatsächlich da überleben können. Und durch diese Mutation hast du mehr oder minder hilfreiche Fähigkeiten vielleicht bekommen. Das baust du dir selber ganz cool bei einem Charakter zurecht. Das entwickelt sich ganz nice, wenn du levelst und weiterspielst. Ich erinnere mich noch an so coole Sachen, so Leute zum Beispiel, die so chameleonartig halt die Farbe übernommen haben von Sachen, die sie anfassen. oder die mega weit springen konnten auf einmal oder halt irgendwie ultra stark waren, I don't know. Und was ganz cool ist bei diesem Spielsystem ist, dass du, oder was dieser Story, die du da spielst, du baust halt immer noch deine eigene Ark oder deinen eigenen Safe Haven, deinen Heimatort, wo du vielleicht mit 100, 200 Leuten lebst. Und deine Gruppe sind eigentlich immer die Leute, die rausgehen und Essen besorgen, Technologie besorgen, Medizin besorgen, weil alles ist so im Arsch, dass man es nicht mehr herstellen kann wirklich. Aber draußen ist ja eigentlich noch genug. Problem sind andere Gangs, Banden, Stämme, Monster, die Strahlung, das Wetter.
Es gibt quasi kein Gesetz mehr draußen.
Nee, es ist ein bisschen wie Mad Max, ne? Kann es sein. Wenn du willst, ist das super krass wie Mad Max. Und ich habe das mal so gespielt wie Mad Max und es war richtig, richtig sick. So, das ist aber nur ein Viertel der Geschichte tatsächlich, denn es gibt 4 Bücher von diesem ganzen Schinken, die miteinander komplett kompatibel sind.
Okay.
Und das Zweite, ich glaube, es war das Zweite, was rauskam, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, das ist Mutant Jahr Null Genlabor Alpha. Okay, okay. Pass auf, ich präsentiere dir diese Geschichte, ich möchte dein Gesicht jetzt sehen, ne? Wie deine Reaktion dazu ist. Okay, pass auf, du hast die Story von eben, alles ist ja wie im Arsch, ne? Da sind dann auch so Menschen, die haben sich so ein Naturreservat genommen, ja? Weil warum nicht? Das ist jetzt so ein Naturreservat. Und da sind halt so Mauern drumherum oder so Berge drumherum und Elektrozäune und alles, was da drin ist, kann nicht raus, ja? Und die haben auch so Roboter, die aufpassen, dass auch wirklich nichts rausgeht. Da drinnen sind Tiere, ne?
Ja, soweit kann ich folgen.
Okay, jetzt pass auf. Was, wenn du diese Situation nimmst und du machst diese ganzen Tiere einfach mal krass intelligent? Weil du in ihren Genen irgendwie rumspielst, ne? Mhm. Und dann kommen die Menschen aber irgendwann nicht wieder, wegen besagtem nuklearen blöden Krieg und so. Und diese Tiere entwickeln sich einfach weiter und gründen durch ihre eigenen Stämme und Kolonien und Gesellschaften und laufen halt auf 2 Beinen durch die Gegend.
Also Planet der Affen-Style.
Ähnlich, aber moderner. Aber die können Waffen benutzen, ne? Die können Feuerwaffen benutzen, die können.
Das können die bei Planet der Affen auch.
Ja, also gut. Ja, okay. Cool.
Die sind sogar geritten. Ich weiß nicht, ob du die Filme gesehen hast, diese Remakes oder diese Sequels.
Ich muss auch gerade an diese Szene denken, wo dieser Affe so betrunken oder verletzt tut und dann diese Leute dann mit dem Gewehr wegmacht. Aber diese Tiere kannst du halt da spielen. Und anders als im Mutant Jahr Null bekommst du jetzt nicht so Mutantenfähigkeiten, sondern Fähigkeiten, die aus deinem Tier rauskommen.
Also du spielst dann auch diese Tiere dann quasi.
Ja, genau.
Gar nicht mehr irgendwie die Menschen, sondern du spielst dann einen aus diesem, okay.
Du bastelst dir halt selber so ein Teil, ne? Ja,
das ist funny natürlich, okay.
Aber das ist halt irgendwie dann humanoid. So, du könntest jetzt ein Wildschwein sein, also 2 Beine regen läufen, wird auch, I don't know, auch angezogen ist wie ein Rocker oder so und auch Motorrad fährt, ne, wenn du willst, ne? Go for it. du kriegst auch so ein bisschen so Wesenszüge vom Spiel so ein bisschen angelegt, von wegen, wenn du irgendwie einen Hund spielst, dann bist du vielleicht eher so treu oder mehr so ein Kollaborateur oder so. Und wenn du jetzt irgendwie einen Hasen spielst, dann hast du jetzt einen ganz, ganz krassen Freiheitszwang, weil du willst aus diesem Reservat ausbrechen und so, ne? Mhm. Und dann gibt es halt diese Roboter, die wollen das nicht. Bla bla, viel cooler Shit. Und du kannst da halt diese coolen Tiere spielen. Das dritte war Mutant Jahr Null Mechatron. Du spielst Roboter. Was aber cool ist, weil diese Roboter selbstbewusst sind. Also es sind halt nicht nur diese Maschinen, die halt irgendwie so wie der Terminator Dinge tun, sondern die wissen halt, wer sie sind, die wissen, dass sie Roboter sind, die haben eigene Motivation.
So
wie bei
Transformers, so ein bisschen.
Ja, genau, kann man sagen so. Und das vierte ist Mutant Jahr Null Elysium, da spielst du normale Menschen.
Das ist ja langweilig. Nee, was können die noch?
Nee, du spielst normale Menschen in einer relativ funktionierenden Gesellschaft. Das wird halt immer spannend,
also
wenn du die
Sims oder Perfect Life oder also nee, oder was muss ich mir vorstellen? Also irgendwie müssten die sich doch was gedacht haben, dabei zu sagen, irgendwie, okay, wir haben jetzt die ersten 3 Spiele gemacht, ne? Irgendwie, wie gesagt, mit Mutationen, mit Tieren, mit Robotern. Und jetzt machen wir mal was ganz Normales. Also die müssten sich doch irgendwie einen Hook dabei angefallen haben lassen.
Es spielt ja alles in dieser gleichen Welt.
Okay, also es gibt dann quasi, wenn man den vierten Teil spielt, quasi, das hast du eben gesagt, stimmt, dass alle irgendwie verbunden sind auch.
Genau.
Ne? Okay.
Und jetzt hast du, wenn du das jetzt so, ne, durchgehst und sagst, du spielst alle 4 Teile oder spielst 4 Charaktere, ne? Du hast da Mutanten und danach hast du deinen, keine Ahnung, Jack Russell Terrier. und danach hast du diesen Roomba, der eine Kettensäge hat oder so. Dann hast du immer sehr drastische Blickwinkel auf diese Welt. Ne? Mhm. und dann spielst du, keine Ahnung, Otto von der Post. So, denn andere Probleme.
Ja, klar.
Und das alles zusammen erzählt hat ein richtig schönes und stimmiges Bild von all diesen Dingen. Und das ist ziemlich cool.
Klingt spannend. Also das klingt auf jeden Fall so, als wäre es eine Reise wert. Und dann kann ich das auch verstehen, dass man auch mal dann von dem einen zum anderen System springt, weil das dann ja irgendwie, wenn das im selben Universum spielen kann.
Ja, du kannst es auch gleichzeitig machen.
Ja, das ist natürlich cool.
Die sind nämlich so kompatibel, dass du eine, keine Ahnung, 4-Personen-Party machen kannst, wo einer eine Mutanten spielt, einer ist Otto von der Post, aber der Jack Russell Terrier ist dabei und der Roomba und es funktioniert.
Und die begleiten alle Otto dabei im Alltag und beschützen ihn dabei, dass er die Post auch mal sicher ausliefert.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, keine Ahnung, jetzt stell dir mal so eine Serie vor über einen DPD-Fahrer im Mad Max-Universum.
Klingt krass, auf jeden Fall.
Ja, es klingt eigentlich schon
Netflix Serienadaption to be continued irgendwann.
Es klingt tatsächlich nach einem beschissenen Jason Statham-Film. Wenn ich drüber nach, doch, nee, das klingt schon so nach Transporter.
Stimmt, Transporter, ja. Ja, krass. Nochmal ganz kurz, weil mich das jetzt interessiert. Wenn man jetzt den ersten Teil spielt oder quasi die Basis von Mutant Year Null oder Mutant Year Zero, wie es ja auch heißt, was sind so die Mutationen oder Fähigkeiten, die ich mir jetzt so vorstellen kann? Ist das irgendwie
viel
vorgegeben vom Buch, dass man sich da quasi Sachen raussucht, wie jetzt eben in einem normalen Regelbuch, wenn du jetzt irgendwie dir da ja Fähigkeiten raussuchen kannst, oder ist das irgendwie, kannst du da noch kreativer sein und die Sachen selber ausdenken?
Also ich meine, wenn du alle 4 Bücher nimmst, dann hast du unglaublich viel Stuff zur Auswahl. Du hast wirklich brutal viel Stuff zur Auswahl. Du hast viele Vorlagen an Sachen, die du machen kannst, und letztendlich kannst du dir auch, wenn du willst und wenn das mit der Spielleitung okay ist, dir auch einfach selber Sachen ausdenken. Weil einfach dadurch, dass du dir anguckst, was es gibt, hast du ja schon irgendwie so ein Gefühl für Balancing. Ne? Keine Ahnung, wenn jede Fähigkeit eine +2 gibt und du machst deine Fähigkeit, die auch eine +2 gibt, dann ist das in Ordnung. Du kannst da sehr, sehr, sehr kreativ ausrasten.
Okay, ja, krass.
Und das ist schon, es ist ein sehr cooles System, es ist eine sehr, sehr coole Spielwelt, und hier G-Labor Alpha ist einfach zu cool. Also Roboterspielen ist auch witzig, weil sie halt nicht diese dummen Roboter sind, sondern halt self-aware. Und du kannst halt ein Roomba sein, mein Gott. Ich weiß nicht, ob man das möchte.
Erklär nochmal Roomba, bitte.
So ein Staubsaugerroboter.
Ach, so ein Ding meinst du, okay.
Ja, wenn du willst, go for it, ne?
Wow.
Du kannst natürlich auch, ich habe auch mal einen von einem gelesen, der hat einen Roboter gespielt, der eigentlich Clint Eastwood war in seinen Westernfilmen.
Okay.
Und der hat auch Zigarren geraucht und so, was halt keinen Sinn macht, weil er eine Maschine ist, aber.
Das erinnert mich auch alles so ein bisschen an Love, Death and Robots, die erste Staffel.
Schon.
Weißt du, da gab es auch diese eine Folge mit diesem, das war auch so ein Saubermach-Roboter, glaube ich, der hat so einen Pool gewischt oder sowas. Und der hat sich dann auch irgendwie immer weiterentwickelt, ist immer intelligenter geworden und ist dann immer irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, war dann auch irgendwie halt so künstlerisch gewesen und immer größer, bekannter, fast schon so eine Art Gott geworden oder sowas.
Hä, das war doch der Joghurt.
Der Joghurt?
War das nicht der Joghurt, der die Welt? Ja, warte mal.
Nee, ich meine jetzt, da gab es dann irgendwie so einen Typen, der sich dann immer weiterentwickelt hat und dann irgendwann ja irgendwie so zu sowas Gottähnlichem wurde und dann aber irgendwie wieder sich downgegradet hat, weil alles, was er eigentlich machen wollte, ist eigentlich nur diesen Pool sauber machen. Das ist das, was ich noch im Kopf habe. Und das fand ich war auch eine der stärksten Folgen der ersten Staffel auf jeden Fall. Also da waren mehrere coole Sachen dabei, die irgendwie hängen geblieben sind, weil die irgendwie alle für sich so krass waren. Aber die irgendwie fand ich irgendwie am beeindruckendsten.
Ah, ich glaube, ich muss das nochmal rewatchen.
Müssen wir mal machen. Die zweite war ist jetzt auch vor kurzem erst rausgekommen. Vor ein paar Monaten war auch cool. Aber
ich glaube, da habe ich noch gar nicht reingeschaut.
Aber die erste war auch besser. Aber ich mag das, dass es irgendwie in verschiedenen Zeichenstilen alles irgendwie so gemacht worden ist. Das war schon beeindruckend. Aber anyways, sag nochmal eben zu Mutant Year Null. So, du hast eben schon erzählt, und wir wissen ja beide, wir haben es ja schon gespielt, Alien arbeitet ja mit genau dem System. Gibt es noch andere Rollenspiele da draußen, die auf das gleiche System zurückgreifen? Die vor allem auch vielleicht namhaft sind, die man schon mal gehört hat? Und auch nochmal die Frage dazu, tun sie das, weil genauso wie bei D&D dieses System irgendwann freigestellt worden ist, oder sind die dann alle von Free League auch? Weil Alien ist ja bekanntlich auch von Free League.
Richtig.
Und ist das, und auch nochmal da quasi die Anfängerfrage für mich, ist das so, dass Free League oder dass alle Spiele von Free League mit genau diesem System arbeiten?
Nee, nicht alles von denen arbeitet mit genau dem System. Das ist nicht so. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also von Free League arbeitet mit dem System halt Alien, Curiosis läuft damit, Forbidden Lands läuft damit, Tales from the Loop.
Ja.
Kennen wir. Temples and Tombs läuft damit, Temples and Tombs läuft damit, Vasen, das heißt nicht alles. Also Zimbarum zum Beispiel funktioniert ja bei einem anderen System und das ist ja auch von Free League. Und das System bleibt ja auch nicht komplett gleich. Ne? Wie gesagt, bei Alien hast du ja trotzdem Adaptionen mit dem Stresssystem und so. Und es gibt immer Nuancen, die haben hier angepasst und getweakt werden müssen, damit es sich nicht alles wie das gleiche Spiel anfühlt.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein cooles System. Es ist halt super einfach.
Das so. Ist ja für, also da freue ich mich drüber. Ich finde, dann müssen wir das auch mal spielen irgendwann, vielleicht. Also zumindest auch das, ich meine, wie gesagt, mit dem System habe ich ja schon gespielt, aber auch das richtige Mutant Jahr Null. Sicherlich auch interessant, das mal anzufassen.
Ja, das ist ja das Schöne daran, dass ich persönlich mag das ja sehr gerne, wenn diese Systeme halt nicht so komplex sind, sondern dass du dich relativ schnell mit deiner Figur identifizieren kannst und dass du dann einfach spielen kannst, ohne immer wieder auf deinen Bogen zu gucken. Oder? Dass du nicht immer wieder in die Bücher schauen musst, weil das bricht halt Immersion und das macht alles irgendwie langsam und dann sind Leute irgendwie raus. Und wenn du jetzt 3-4 Systeme spielst, die zum Beispiel auf der Jahr-Null-Engine laufen, ist das halt ein sehr, sehr fließender Übergang. Ne? Ich meine, Lore ist anders, Ausrüstung wird komplett anders sein, die Thematik ist natürlich komplett anders, aber das, was du mit diesen kleinen 4-gigen Teilen da machst, ja, bleibt das Gleiche.
Du hast gerade Zimbarum schon gedroppt und das ist jetzt auch so ein Begriff, den ich jetzt öfter gehört habe, auch vor allem in der letzten Folge.
Weil ich Hype bin.
Weil du Hype bist, ne? Ist das schon draußen?
Ja.
Und du hast es noch nicht gespielt?
Es ist in der Post, Mann.
Da habe ich einen runden Punkt getroffen.
Fucking DHL heute auch, ne? Als Delta Green bei mir wie lange ich jetzt einfach nach diesem Delta Green Booklet gekämpft habe und so, ne? Und auch ganz lieben Shoutout an Fantasy Welt, dass ihr da die Geduld habt, um mit so Menschen wie mir zusammenzuarbeiten, die ja bei euch den E-Mail-Datenwagen hoch und runter rennen. Mit wo ist meine Pre-Order? Was ist das? Was ist das? Wann kommt das? Was ist das? Echt ein bisschen peinlich, viel, was für Frage ich da gestellt habe. Und dann ist es endlich da, ne?
Ja.
Und dann wird es mir zugeliefert, ja? Und dann kriege ich eine Benachrichtigung von DHL mit: Es gibt keinen Zugang zu dem Gebäude.
So, ich bin heute auch reingekommen. Ja,
genau. So, Herr Torger hat es doch auch geschafft. So. Und dann sagen die auch, dass sie es heute 3-mal versucht haben. Und wir waren während der kompletten Zeit hier. Und dann sagen sie,
fishy, echt.
Ja, richtig komisch. Und jetzt geht es anscheinend wieder zurück zu denen. Ich habe denen heute nochmal geschrieben. Ich hoffe, dass das irgendwie einfach wieder hierher geschickt werden kann. Ich hätte das sehr, sehr gerne. Weil für Delta Green bin ich auch ein ganz, ganz harter Fanboy. Ist auch kein Geheimnis.
Ja, kommen wir in einer anderen Folge nochmal zu. Aber ja.
Oh, das ist eine eigene Folge. Und Zimbarum. Ja, also ein guter Freund von mir, der Marco, der hat das letztens das erste Mal Zimbarum geleitet und der selber ist auch seit Ewigkeiten Spielleiter. Und auch so ein Nackenbart der goldenen Stunde. Ne? Der ist da auch richtig dolle drin. Und ich glaube, für sein Cyberpunk-Spiel hat er teilweise auch so 10 Stunden da gesessen und Karten gezeichnet. Ne? Aber halt per Hand und nicht mit irgendwelchen Programmen wie Dungeon Draft. So.
Krass.
Richtig krass, schlimm. Okay. Also richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber boah. Und was der da mit Photoshop und so einfach zusammengeballert hat. Anyway. Und der hat jetzt das erste Mal Zimbarum geleitet und ist halt absolut ausgerastet und hat jetzt auch einfach mal seine anderen Kampagnen alle in Hiatus geschickt und meint, nö, ich leite einfach nichts mehr außer Zimbarum. Das ist zu krass. Und dann habe ich gerade mit ihm gesprochen und meinte, okay, dann verkauf mir das Ding jetzt mal hier. Ne? Ich meine, ich habe es doch schon bestellt, aber verkauf mir doch noch mal. Und ja, das ist das, was ich letztes Mal meinte, was einfach zu gut ist, dass du in der Leitung nicht würfelst. Die Spieler machen alles, die Spieler erzählen dadurch alles. Es ist so reaktiv und schnell, was halt richtig cool ist. Anders als jetzt ein klassischer Dungeons & Dragons Kampf zum Beispiel, wo du dann auf deinem Bogen guckst und dann schaust du hier und dann würfelst du irgendwelche Dinge und dann keine Ahnung, plus 17, minus 3, ich weiß es nicht. Und dann passiert irgendwas. So. Und die Reaktion am Ende ist so, Torge, du hast jetzt 8 Leben weniger als vorher. Und dann streichst du dir 8 Leben weg. Mhm. Und dann geht's halt weiter. Und dann Zimbarum geht irgendwie so viel mehr ab. Und auch einfach dadurch, dass du halt selber würfelst, ob du getroffen bist. Was ja eigentlich komplett so kontraintuitiv ist.
Ja, verstehe.
Ne, weil eigentlich willst du das ja auch gar nicht. Aber in dem Spiel läuft jetzt jeder Wurf. über halt dich. Du willst das Monster angreifen, du würfelst, um es zu treffen. Das Monster will dich schlagen, also willst du ausweichen, du würfelst, um auszuweichen. Und in dem Moment, wo du auf den Würfel guckst, kannst du direkt sagen, das und das passiert. Dann reagieren halt die anderen Personen am Tisch und das ist total cool. Und ich habe mir jetzt das, ich habe die PDF natürlich direkt bekommen, als ich das ganze Teil hier bestellt habe und habe die PDF dann im Krankenhaus auch gefressen. Ich hatte ja auch nichts zu tun, denn mein Nachbar hat mir nicht geschnarcht. Und deswegen hatte ich viele schlaflose Nächte und ich habe auch richtig trashigen Müll auf Netflix geguckt. Auf jeden Fall habe ich dann auch dieses PDF gelesen und das Setting ist so cool, Mann.
Ja, also erzähl mir mal da was dazu. Also, wie gesagt, Zimbarum ist auch von Free League, aber es arbeitet nicht mit der Mutantia 0, mit dem System, mit einem eigenständigen, was die quasi auch dann neu entwickelt haben von Free League für sich selber. Oder ist das auch wieder was, irgendwo adaptiert wurde?
Neu entwickelt ist immer so ein Ding. Aber man sagt ja, es gibt grundlegend immer so eine Handvoll Systeme. Du hast das polyhedrale D20-System, Würfel drüber. Ja, okay. D&D, kennst du. Du hast das DN100-System, Würfel drunter.
Wie bei Cthulhu.
Ja, kennst du. Du hast das Ja-Null-System.
Würfel, ganz viele Würfel.
Genau. Du hast das D100-System, Würfel drüber, geht genauso in die andere Richtung. Und da hast du ein D20-System, Würfel, Moment. Das funktioniert ein kleines bisschen anders, weil du würfelst mit dem D20, summierst aber deine Boni und die Boni von dem Wurf, gegen das du würfelst, wenn du ein Opposed, also ein okay, warte, ich mache das nochmal in einfach.
Ja. Dankeschön.
Wir nehmen den 20 und ich will dich jetzt hauen, ja.
Ja.
Keine Ahnung, mein Bonus ist 10 und dein Bonus ist 11. So, dann gucken wir, oh, ich habe einen Bonus von 10, oh, du hast einen Bonus von 11. Das heißt, ich kriege eine minus 1. So.
Okay.
Und wenn jetzt mein Grundwert, dich zu treffen, 15 wäre und das Spiel sagt, okay, ich muss unter einer 15 würfeln, dann treffe ich dich, kriege ich aber deine minus 1, ich habe jetzt eine 14, ich muss unter einer 14 würfeln. Je kleiner meine Zahl ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich drüber würfel und habe dadurch dann halt einen Nachteil. Das ist jetzt mal so richtig simpel, ich weiß gar nicht, ob es 100% stimmt, aber einfach.
Ja gut, aber man verkauft ja so ein Spiel nicht, indem man erzählt, wie es funktioniert, sondern was spielt man? Was
ist hey, du hast mich gefragt.
Ja, natürlich, aber jetzt möchte ich natürlich sofort eigentlich wissen, worum geht's.
Es ist Fantasy, also es ist ein Fantasy-Game, da muss man Bock natürlich drauf haben. Und es ist etwas dark, etwas ernster, und auch ein Spiel, was nicht so wie 5E, das packt seine Boxhandschuhe nicht nochmal in Watte ein, ja. Das Spiel gibt richtig Feuer zum Teil, also Kämpfe sind krass. Das Spiel kann relativ schnell sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Du hast halt dieses Setting erstmal ganz so grob umgerissen, was halt sehr konzentriert auf einen kleinen Ort ist. Also du hast jetzt nicht so wie bei Pathfinder Golarion, ja?
Ja.
Du hast halt dieses eine Gebiet. Das hieß früher, glaube ich, Zimbarum und es ist gefallen. Und dann sind da Dinge passiert und jetzt ist das so ein wildes Land und da wohnen die Ureinwohner, die man jetzt nur noch Barbaren nennt, was vielleicht nicht so politisch cool ist irgendwie. Und irgendwo im Süden oder so gibt es irgendwelche Nekromantenfürsten und letztendlich ist das alles egal, sondern du hast einfach, es gibt zwei Sachen in Zimbarum oder zwei Orte letztendlich, nee, nicht zwei Orte, zwei Arten der Welt. Du hast die Ebenen, wo halt Städte sind und Dörfer und Kolonien, keine Ahnung.
Ja.
Und du hast halt den Wald. Und im Wald ist eigentlich das, wo in dem Spiel immer irgendwas abgeht, ja. Weil in den Außenrändern des Waldes findest du halt so dieses alte gefallene Reich, wo du halt keinen Loot finden kannst und. Aber wahrscheinlich wurde es schon geplündert. Deswegen gehst du tiefer rein und dann gehst du halt so in den dunklen Teil des Waldes, der halt absolut krass brutal gefährlich ist. Da gibt es dann auch irgendwelche Elfen, da gibt es irgendwelche Monster, I don't even know. Alles ist so ein bisschen verstrickt, alles ist ein bisschen ernster. Und auch einfach dadurch, wie gefährlich das Spiel sein kann, hängst du ein bisschen mehr an deinen Charakteren, weil die sind jetzt nicht mehr so geschenkt wie dein Zauberer in Pathfinder. Mhm. Weil den loszuwerden ist nicht so einfach, weil du hast immer noch eine Gruppe, die dich eigentlich, es reicht ja, wenn sie deine Hand mitnehmen, dann können sie dich irgendwo wiederbeleben lassen.
Okay.
Das hast du dann nicht so da. Wenn du da auf die Fresse kriegst, sag ich mal, haut wirklich schnell deinen Typen halt irgendwie um oder deine Typin. Du hast, glaube ich, drei Klassen, aber mehr. Das ist das Spannende, weil du hast, glaube ich, Archetypen, Schurke, Krieger und Mystiker, die sich aber dann aufteilen, wie ein Krieger ist ein Barbar, ein Krieger ist ein Ritter, ein Krieger ist ein Duellist. Ein Schurke ist ein Dieb, ein Schurke ist ein Mörder, ein Schurke ist ein Ranger, ein Mystiker ist ein Zauberer oder eine Hexe oder keine Ahnung. Das heißt, du hast nicht dieses gestrickte Netz, wo du dich jetzt bei anderen Systemen so bewegst, sondern du machst die Figur mehr so, wie du sie haben möchtest. Mhm. Und kannst sie halt dann in diese Richtung halt spezialisieren. Es gibt Völker, ich glaube zwei verschiedene Arten von Menschen. Einmal die quote-unquote Zivilisierten, einmal die Barbaren. Dann kannst du Goblins spielen, die aber nicht die kleinen bösen Assis sind. Nicht unbedingt. Du kannst Ogre spielen, was ich krass finde, weil du dann auf einmal so ein, weiß auch nicht, 3,5 Meter Titan spielst, der da unterwegs ist. Und Changelinge, also Hautwandler, die die Gestalt von anderen Leuten annehmen können. Mhm. Keine Elfen, denn die Elfen tatsächlich in St. Brown sind einfach mal, es ist halt nicht Herr der Ringe. Ne? Die machen dich böse kaputt.
Okay.
Und die zögern da auch nicht. Und das ist schon ganz cool. Artworks sind wirklich, wirklich brutal gut. Beschreibung von den ganzen Talenten, von dem Setting und so ist wirklich richtig, richtig gut, richtig schön. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, auch gar nicht mal so schwer zu leiten.
Klingt erstmal attraktiv auf jeden Fall.
Ja, und das ist ganz cool, weil du hast auch immer diese eine Thematik mit diesem Wald, weil wenn du irgendwie rich werden willst oder geilen Stuff machen willst, dann willst du halt da ein bisschen tiefer rein. Mhm. Ja, du willst halt, weiß ich nicht, dass deine Reise noch mal einen Tag länger geht als letztes Mal, aber dann kriegst du mehr Schätze wieder raus. Und du musst dich halt hart darauf vorbereiten, du musst das Ganze gut planen, aber du kannst natürlich auch nicht dich zu krass vorbereiten oder du kannst nicht zu viel mitnehmen, weil dann bist du langsamer. Du weißt nicht, auf was du triffst, es ist halt super gefährlich. Dann hast du diese ganzen Stämme, die irgendwie politisch miteinander verwebt sind. Dann hast du die zivilisierten Völker, quote-unquote, die miteinander verwebt sind. Da sind Intrigen, es gibt irgendwelche Kriege und so. Und du bist halt mittendrin in so einer Zeit des Aufbruchs spielt das Spiel. Also anders als auch zum Beispiel wieder Pathfinder, wo Golarion eigentlich relativ fertig ist. Ich meine, gut, jetzt Zeitalter der verlorenen Omen und so, bla bla, hin und her. Aber du hast X Kontinente, die einfach, die sind ja schon so, wie sie sind. Du hast diese Völker, die sind ja so, wie sie sind. Und du hast diese Religion, die sind ja so, wie sie sind. Und das alles noch irgendwie jung und entwickelt sich gerade. Und kann deswegen auch durch Spielerentscheidungen oder Spielerinnenentscheidungen ganz anders gedreht werden. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Und das Starter-Set ist auf dem Weg hierher und das wird natürlich demnächst ausgepackt und dann reite ich euch da hoffentlich einmal durch.
Das klingt wohl schön. Sag mal, ist das denn auch jetzt so richtig neu oder?
Ich glaube 2018.
Okay, 2018.
Und 6 Bücher gibt es dann mittlerweile.
Ah, okay, ja.
Ich meine, Pen and Paper Bücher schlagen nicht so krass ein, wenn die jetzt rauskommen, ne? Wenn es jetzt nicht ein 5e-Teil ist, was bei D&D Beyond irgendwie nice angeprangert wird, dann hast du es nicht sofort auf dem Schirm.
Okay, ja, aber ich finde das also alleine schon mal deswegen spannend, weil, also wenn es eben so neu ist, ne, und wenn du eben auch sagst, es spielt halt in Suburban, was halt irgendwie so ein, ja, schon so eine Area ist irgendwie, aber eben nicht so ein Riesenkontinent, wie man das eben aus anderen Fantasy-Settings kennt, finde ich das extrem attraktiv. Also muss ich ehrlich sagen, weil klar, Pathfinder macht mir unfassbar viel Spaß und ich habe auch Bock, D&D auszuchecken, weil es eben so groß ist auch und weil es da so viele Möglichkeiten gibt. Aber jetzt bei einem Fantasy-Setting dabei zu sein, wo es eben, wo die Geschichte noch nicht so doll ausgeschrieben ist und wo irgendwie, ja, man wirklich dann viel auch irgendwie ja, erkunden kann trotzdem, auch wenn der, wenn es eben kein riesen Kontinent-Setting so ist. Das finde ich irgendwie spannend. Und auch wenn es noch nicht irgendwie über 60 spielbare Klassencharaktere oder sowas gibt, finde ich, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Und die müssten sich auch was dabei gedacht haben, weil das ja schon dann irgendwie eine Art Konkurrenz ja Produkt ist schon gegen klassisches D&D, oder? Oder würdest du sagen, das ist anders alleinstehend?
Es ist anders. Es ist vom Alleinstellungsmerkmal ist es einfach dadurch schon anders, dass es irgendwie doch düster, gritty und hart ist. Ne? Es ist vielleicht
so ein bisschen, wenn man Game of Thrones und Herr der Ringe vergleicht?
Ja, vielleicht so. Oder wenn du Dark Souls vergleichst mit, ich weiß es nicht, einem anderen Generic Hack and Slay. Vielleicht Dark Souls mit Jedi Fallen Order. Und ich finde es halt auch super cool, dass es halt eben so irgendwie limitiert ist darauf, auf diese Größe, die es halt da hat, weil das irgendwie dadurch viel mehr Tiefe geben kann. Weil klar kannst du relativ viel flach weit ausstrecken und erzählen, aber ohne die Tiefe entstehen auch nicht so diese bleibenden Erinnerungen. Ne? So, Golarion hat jetzt, weiß ich auch nicht, hunderte Städte und hier und da Strände, Berge und bla. Aber wenn du halt von A nach B musst, dann gehst du an 100 Orten vorbei. Und man erinnert sich vielleicht mal so an 2, weil so, hey, da war ein Turm, keine Ahnung. Ja. Und wenn du jetzt aber diese Gruppe spielst, die halt in dieser kleineren Gegend unterwegs ist, so, wo du dann auch immer jedes Dorf kennst, weil du gehst immer wieder ins gleiche Dorf und du kommst immer wieder an den gleichen Tempeln vorbei oder an den gleichen Ruinen und so, dann entwickelt man da auch irgendwie so eine Bindung zu, was dieses Storytelling da erzählt. Auf jeden Fall, ich bin hyped, ich habe richtig Bock, wie es ist und wie es sich wirklich spielt, erfahre ich dann ja bald. Aber wenn Marco sagt, dass das krass ist, dann glaube ich dem das, weil wir haben eigentlich einen relativ ähnlichen Geschmack.
Ich bin gespannt, also ich bin jetzt auch ein bisschen hyped. Also das klingt auf jeden Fall, du hast mich verkauft, ich bin am Start, wenn du Spieler brauchst.
Schau dir die Artworks an, ne?
Ja, das ist so gut. Muss mir gleich mal zeigen. Krass. Ja, bevor wir jetzt auch schon uns langsam wieder Richtung Ende bewegen, ein Wort, wo ich dich bitte, da mal was zu sagen. Bauern-Railgun. Das hast du ja.
Wurdest du Ende gefragt?
Aber du hast Ende der letzten Folge den Begriff gedroppt. So, und ich konnte damit jetzt nichts anfangen. Es wurden schon irgendwie wieder Memes dazu gebaut oder so. Tell me more.
Okay, das ist eine von, ich glaube, meinen drei Lieblings-Pen-and-Paper-Legenden. Ja. Ich glaube, es ist auch die dümmere von den drei. Ich weiß auch nicht, wo das herkam und so. Ich glaube, es ist irgendwann mal auf 4chan aufgetaucht. Ich wurde damit konfrontiert, als es bei mir am Spieltisch passiert ist. Ich war also nicht gut vorbereitet. Und ich habe es zugelassen. Weil ich dachte, ja, okay, das macht ja irgendwie alles Sinn, was jeder sagt. Die Bauern-Railgun. Da kommt jetzt gleich ein kleines bisschen Mathe auf dich zu, aber es ist ganz, ganz einfache Mathematik.
Also nur Plus und Minus.
Ein bisschen Mal ist da auch drin. Aber es sind keine schlimmen Zahlen. Ja?
Dafür müssen wir nochmal vielleicht einen anderen Podcast machen.
Okay, pass auf. Stell dir vor, keine Ahnung, du hast deine Party, ne? Typische D&D-Gruppe, die da unterwegs ist, mit Schurkin, Klerikerin, Zauberin, Kriegerin, bumm. So, und da ist so eine Burg. Und ihr wollt diese Burg eingreifen. Aber ihr kommt halt nicht rein, weil da ist halt eine Burgmauer. Ne? So, jetzt könnte man natürlich zaubern und rüberklettern oder irgendwas Vernünftiges machen. Aber das ist ja langweilig. Wir spielen ja nicht Rollenspiele wie D&D oder so, um irgendwie rational logische Entscheidungen zu machen, sondern wir müssen ja eigentlich immer den Weg des größten Widerstandes nehmen. Ja? Denn anders als Wasser sind wir SpielerInnen ja nicht schlau. Also, wir sind ja eigentlich, ich weiß auch nicht, ne, wenn man mal überlegt, so wie oft man eigentlich faul ist und über was für Umwege man bereit ist zu gehen, wenn man Rollenspiele, schon krass. Nein, aber du willst jetzt, keine Ahnung, diese Burgmauer kaputt machen. Da kommt die Bauern-Railgun. Ja, wie funktioniert die Bauern-Railgun? Pass auf. Ich glaube, 3.5 hat das damals rausgebracht, wenn ich mich richtig erinnere.
Also D&D.
Genau. Also es ist kein veröffentlichtes Ding von 3.5, sondern es ist einfach Leuten passiert, die 3.5 gespielt haben, die einfach wahrscheinlich viel zu stoned oder betrunken waren. Sie dachten, hö, ich habe eine geile Idee, passt mal auf. Ein Bauer verdient in der Woche irgendwie einen Kupfer. Die Gruppe hat natürlich mehr Geld. Die teilen sich auf, jeder klappert ein paar Dörfer ab und sie gucken, wie viele Bauern sie sammeln können. Ja? Kommen also eine Woche später wieder oder so und jeder hat, ich weiß es nicht, 10.000 Bauern. Das hast du 40.000 Bauern, ne? Was mega viel klingt, aber wenn es auf Kupfer teilt, ist es gar nicht mal so viel Geld für eine Abenteurergruppe. Okay. Die. So, jeder kriegt seinen Kupfertaler für einen Tag Arbeit, ne? Und du sagst, okay, was wollt ihr machen, was müssen wir tun? Und dann sagst du den Leuten, alles klar, ihr habt eine richtig schwere Aufgabe. Ihr stellt euch alle in eine Reihe, so. Und ihr fangt hier an der Mauer an. So, dann stellen die sich halt dahin, gucken in Richtung der Mauer und machen eine Reihe. Ja, 40.000 Stück, ein Feld weit. Das heißt, sind die 1,5 Meter. Und die stehen halt jetzt da. So, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis 40.000 Bauern da die längste Polonaise der Welt gemacht haben. Das heißt, du hast jetzt 40.000 Bauern, ja?
Ja.
So.
Und immer noch eine Mauer, die du überwinden willst.
Genau. Und jeder von denen nimmt ein Feld ein, weil es nämlich 1,5 Meter sind. Das heißt, du hast jetzt 60.000 Meter. Das sind 60 Kilometer, die da jetzt einfach eine Reihe aus Bauern ist. Ja.
Naja.
Pass auf. Damals gab es sowas, das ist anders als jetzt im Pathfinder, wo du die drei Punkte Action Economy hast. Ja. Du hast so Sachen wie Standardaktion, Bonusaktion und die freie Aktion. Freie Aktion ist zum Beispiel das Überreichen eines Gegenstandes. Du gehst zum ersten Bauer am Anfang der Bauern-Railgun. Du gibst ihm dann, keine Ahnung, 10 Kilo schweren Stein und sagst, gib den weiter. Und der Nächste macht das auch. Und der Letzte lässt los. Was passiert? Von der Logik her, wir geben halt alle den Stein weiter und er fällt auf den Boden, nichts ist passiert. Ja? Die Logik, das passiert alles in einer Runde. Das heißt, dieser Stein ist gerade innerhalb von 6 Sekunden oder 7 Sekunden, so lange wie eine D&D-Runde geht, 60 Kilometer nach vorne gegangen. und wurde dann losgelassen und berührt diese Mauer. Und also jetzt auch direkt, ne, hier Leute, das funktioniert regeltechnisch nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ja. Ihr kriegt da kein Damage raus. Es klappt nicht. Es klappt wirklich nicht. Rule of Cool sagt aber, es sind unglaublich viele Schadenswürfel, die dabei rauskommen. Ich weiß auch nicht, ey, dann ballerst du da 6000 D10 oder so durch die Gegend, weil du das irgendwie teilst und dann mit Fallschaden vergleichst. Und dann ist da auch keine Burgmauer mehr, ja. Ich glaube sogar, der Schaden ist auch groß genug, dass er irgendwie durch die Burg durchgeht, durch den nächsten Berg in das Herz des Ozeans und du tötest wahrscheinlich noch einen Gott oder so, weil die Mauer in Railgun ist dumm. Die wurde dann noch ein bisschen ausgearbeitet mit Speeren und mit irgendwelchen anderen Wurfgeschossen.
Also auch wirklich eine mathematische Sache, die innerhalb von D&D passiert ist und nicht eine wirkliche Roleplay-Sache. Oh ja, oder
ja, ist es ja auch so, schon Roleplay, ja, ja, ne? Ja, ja. Ich habe auch hart
Respekt halt vor. Schon hart kreativ auf jeden Fall.
Ja, für mich war es kacke, ne?
Erzähl doch mal dein persönliches Erlebnis mit der Bowen Railgun.
Ja, für mich war es halt richtig blöd, ne? Weil ich mich hingesetzt habe, ich habe einen Plot entwickelt, ich habe eine Story entwickelt, ich hatte eine Burg designt, ich habe einen Bossfight gehabt. Ich hatte Sachen geplant mit Bogenschützen, ich hatte Kavallerie, die der Party entgegenkommt. Wenn die draußen kampieren, hatte ich Assassinen, die versuchen, die umzubringen, die deren Vorräte vergiften und so. Das war ein richtig cooles Belagerungsrollenspiel. Belagerung kann sehr, sehr, sehr richtig, richtig cool sein. Hatte Spielpädagoge auch in seinem Podcast mal drüber gesprochen, könnt ihr reinhören, nicer Shit. Und das haben sie mir halt weggenommen, indem sie einen Haufen Bauern in der Reihe aufgestellt haben, die einfach meine Burg weggesprengt haben. So. Und natürlich habe ich mich dann auch geschlagen gegeben und gesagt, nö, alles klar, der Boss ist jetzt dann auch geplatzt. Weil, was das so? Ich konnte mich nur noch ein bisschen dafür rächen, dass ich sagen konnte, dadurch, dass der Boss jetzt dematerialisiert ist durch diesen Ziegelstein, der ihn erwischt hat, ist der Loot auch weg. So, und dann waren sie auch alle wieder mad, ne? So,
ja, klar.
Das ist ja auch das Ding, ne? Die Spieler, die bereit sind, 5 Stunden der Game Time für so eine dumme Idee aufzuwenden, ne? Und richtig Spaß dabei haben, sind auch die Ersten, die schreien, wenn sie nicht eine Goldmünze kriegen am Ende.
Das muss sich ja gelohnt haben. Krass, ja, okay, das ist also die Bauern Railgun.
Das ist die Bauern Railgun.
Weiß ja auch, was das damit auf sich hat.
Ja,
eine der vielen Mythen und Legenden.
In der nächsten Folge kannst du mich dann fragen nach der Legende von Sir Barrington.
Oh, das mache ich, das werde ich mir merken.
Die erzähle ich dir dann auch ganz gerne. Ja, ich glaube, wir kommen ja auch langsam bis wieder in Richtung Ende.
Genau, ich würde sagen, das war, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, würde ich rauswerfen.
Ja, und zweite Edition Herr der Ringe Rollenspiel.
Kleiner Teaser, da werden wir auch nochmal drüber sprechen.
November, ich kann nicht mehr warten.
Der Flo ist so gehypt, Wahnsinn.
Er blutet schon wieder.
Leute, wünscht doch dem Flo gerne mal gute Besserung. Ob das jetzt im Discord ist oder bei Instagram, ich glaube, das freut ihn sehr, weil er ist noch ein paar Tage damit beschäftigt, glaube ich, seine Nase zu pflegen. Und ansonsten, ja, freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Rollen mit dem Besten, bringe neue Folge aus.
Nasen-OP mit dem Besten.
Und bleibt gesund, Leute. Atmet durch die Nase, genießt das und passt auf euch auf da draußen und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.
Baba.